Herzlich willkommen zum SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns. Es ist die Stephanie Jirgal. Sie ist Wirtschaftsmediatorin und wir beleuchten heute das Thema Kooperation, was dabei schieflaufen kann, was dabei gut funktionieren kann, welche Möglichkeiten und Chancen dahinter stecken und wie sich das Potenzial einer Kooperation gut entfalten lässt. Es freut mich, dass du da bist. Vielleicht zum Start einmal, dass du vielleicht auch ein bisschen von dir erzählst, was man eigentlich als Wirtschaftsmediatorin so macht, ja, und speziell eben, was du dann auch machst. Also ein bisschen dieses Berufsbild generell und dann aber auch eben, in welcher Form du mit Unternehmen zusammenarbeitest.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein kann. Ich arbeite seit 8 Jahren selbstständig unter dem Titel lösungsorientiert.at mit Teams und Gruppen. Ich habe mich ja vor eben diesen 10 Jahren ungefähr für diese Ausbildung zur Mediatorin entschieden, weil ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich drauf gekommen bin, oh, so geht's nicht weiter. Ich habe ganz viele Jobs gemacht. Ich komme eigentlich aus der Technik. Ich bin Diplom-Ingenieurin für Telekommunikation und Medien. Und habe einfach erkannt, dass ich aber bei all dem, bei der Fülle an Tätigkeiten, die ich in meinem Leben gemacht habe, immer eins gemeinsam hatte. Ich habe Menschen in Verbindung gebracht. Also auch in meinen angestellten Tätigkeiten oder auch im Freundeskreis, in der Familie. Ich war immer so ein Verbindungsglied. Ich war immer die in der Mitte gestanden ist, die hin und her verhandelt hat, zu denen Freundinnen gegangen sind und, oh, die ist so blöd und was sagst du, ja? Und ich war immer die in der Mitte gestanden ist, was für die anderen oft auch nicht so leicht war, weil sie hätten sich gewünscht, dass ich auf die eine oder andere Seite mich schlage und sozusagen Rückendeckung gebe. Ich habe aber meistens gesagt, ich kann verstehen, was du sagst. Ich kann aber auch verstehen, was der andere sagt oder denkt oder tut. Und ja, vor ungefähr 10 Jahren habe ich mal gedacht, da gibt es ein Berufsbild. Und zwar Mediatorin, Mediator zu sein. Der Beruf ist, in der Mitte zu stehen und dafür zu sorgen und Menschen dabei zu unterstützen, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also wenn das irgendwo verloren gegangen ist, wenn da Störungen entstanden sind, wenn da Spannungen sind, wenn die Gefühlsebene durcheinander gekommen ist. Und ich habe mich dann dafür entschieden, Wirtschaftsmediation zu machen, weil ich es einfach für enorm wichtig halte, wie wir zusammenarbeiten, weil wir so viel Zeit auch in der Arbeit verbringen und dass wir dort wirklich bestmöglich da sein können und bestmöglich in dieser Zusammenarbeit sein können. Mhm. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit und weiß, wie gut es einem da gehen kann. Ich habe aber auch sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht in meinen Anfängen im Berufsleben und weiß, was es bedeutet, wenn du in der Früh aufstehst und da denkst, oh mein Gott, ich muss wieder zu diesen Menschen, also ich fühle mich total unwohl, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fange schon zum Weinen an, wenn ich am Bahnhof stehe und dort jetzt noch ja, in die Arbeit fahren muss. Und deswegen war es mir einfach ein großes Anliegen, mich in diesem Bereich zu engagieren und habe mich dann auch schlussendlich selbstständig da gemacht. Und arbeite heute mit vor allem mit Teams und Gruppen, also sprich nicht nur in einem Zweier-Setting mit 2 unterschiedlichen Konfliktparteien, sondern meistens 2 und mehr. Also wirklich ganzen Teams, wo es zu Spannungen gekommen ist, zu Missverständnissen, zu vielleicht einem Auseinanderleben. Und gerade in den letzten Jahren hat das zugenommen, weil wir ja immer mehr auf Distanz arbeiten, immer mehr im Homeoffice. Und da habe ich einfach festgestellt, da brauchen die Menschen einfach wieder diese Nähe und dieses Zusammenkommen und dieses, reden wir mal drüber, was jetzt gerade nicht so gut funktioniert.
Ja.
Und so würde ich jetzt mal ganz kurz mein Berufsbild oder was ich gerade so tue, beschreiben. Das ist natürlich dann in der Praxis ganz vielfältig.
Ja, ja, ja. Aber sehr gut erklärt, finde ich. Auch sehr einfach, sehr bildhaft. Ja. Jetzt ist es auch so, dass du auch eben mit Unternehmen zusammenarbeitest, die eine Kooperation vielleicht eingegangen sind, ja, und vielleicht dann eben in einen Konflikt enden. Ja. Lass uns aber am Anfang starten. Was versteht man überhaupt unter einer Kooperation?
Also Kooperation ist für mich eben die Zusammenarbeit von Unternehmen, und häufig ist es ja so, dass vor allem Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer, kleine Unternehmen sich zu einer Kooperation zusammenschließen, um einfach mehr Power zu haben, um mehr Wert für die Kunden zu generieren. Meistens ist es ja so, dass die unterschiedlichen Unternehmen eine gewisse Nische bedienen oder ein Expertenthema haben und wenn sie sich zusammenschließen zu einer Kooperation, einfach wesentlich mehr beitragen können, ja, oder wesentlich besser ein bestimmtes Problem eines Kunden lösen können. Das ist das, so wie ich eine Kooperation definiere. Und aus meiner Sicht ist es einfach wirklich wesentlich, das im Blick zu behalten. Warum will ich überhaupt eine Kooperation eingehen? Was ist denn überhaupt der Mehrwert für den Kunden? Das ist vielleicht sogar, du darfst mich korrigieren, schon eine Marketing-Sichtweise und weniger eine Mediations-Sichtweise. Aber es ist auch aus der mediativen Sicht enorm wichtig, sich immer das Warum zuerst die Frage zu stellen.
Ja, da steige ich auch gleich ein mit dem Warum. Warum startet man eine Kooperation? Das haben wir jetzt ein bisschen beleuchtet, ja. Aber vielleicht ist das auch eine andere Sichtweise von jeweiligen Parteien, sage ich mal, weil das Warum kann da ja doch auch sehr, unterschiedlich, sehr unterschiedlich sein. Ja, genau. Und was sind da oft so die Beweggründe dahinter?
Also ein positiver Beweggrund aus meiner Sicht ist, wenn man sich wirklich eben als, ich sage jetzt mal, Experte, Expertin auf einem gewissen Gebiet fühlt und wahrnimmt, dass der eigene Kunde vielleicht noch besser, ja, quasi sich weiterentwickeln könnte, wenn ich jetzt jemanden anderen aus einem anderen Gebiet dazu hole und jetzt nicht im Sinne des Vervollständigen, sondern dieses 1 plus 1 ist vielleicht 2, aber vielleicht auch 100. Mhm. Also ich kann dann wirklich mit jemandem anderen noch viel mehr schaffen. Was ich halt oft beobachte oder was ich problematisch finde, ist, wenn jemand Kooperation eingeht, weil er sich eben nicht genug fühlt. Weil er nicht das Gefühl hat, ich alleine bin schon genug und kann meinem Kunden was bieten, sondern ich brauche da wen anderen. Ich brauche da Unterstützung, weil ich eben nicht vollständig bin. Das führt häufig dann zu Schwierigkeiten, weil es aus so einem Mangeldenken heraus entsteht. Und ich kann es gleich mal den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, das so als erstes mal zu überdenken. In welchem Mindset bin ich eigentlich, bevor ich in eine Zusammenarbeit eingehe? Fühle ich mich vollständig, ganz, unter Anführungszeichen, gut genug, ja, um auf dem Markt bestehen zu können? Und Spoiler, niemand von uns fühlt sich 100%, also es ist oft, sehr oft so, dass wir uns immer denken, soll ich vielleicht noch die eine oder andere Ausbildung machen? Soll ich noch das machen? Ne? Ist es wirklich schon gut genug? Aber fühlst du dich stabil? Fühlst du dich einfach als vollständig? Möchtest du deswegen in diese Kooperation reingehen? Oder hast du das Gefühl, ich habe eigentlich Angst oder ich denke, ich kann das noch nicht so gut, ich brauche noch wen anderen. Das wäre dann aus meiner Sicht nicht die beste Lösung, sich jetzt dann gleich in eine Kooperation zu stürzen.
Welche Erwartungshaltungen bringen Unternehmen mit, wenn sie in eine Kooperation gehen? Was sind so die typischen Merkmale, die du immer wieder erfährst in deiner Arbeit? Welche Erwartungshaltung hier derjenige mitgebracht hat? Was gibt es so für Unterschiede hier auch? Ja?
Also ich glaube, die Erwartungshaltung Nummer eins, und das ist, wir sind im wirtschaftlichen Bereich, also das wird auch als Ziel definiert und ich denke, muss auch als Ziel definiert werden, ist eine monetäre Erwartungshaltung. Also sprich, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann werde ich mehr Umsatz generieren, dann werde ich mehr Kunden bekommen, dann habe ich mehr Leads, was auch immer. Ja. Also ich glaube, dass dieser wirtschaftliche Gesichtspunkt auf jeden Fall eine große Erwartungshaltung ist und das ist auch sozusagen legitim, weil wir sind in der Wirtschaft unterwegs und da geht es nun mal auch ums Geld verdienen oder es geht vor allem ums Geld verdienen. So ehrlich müssen wir miteinander sein. Aber ich sehe schon auch ganz viele Erwartungshaltungen. Zum Beispiel, wenn es Einzelunternehmen angeht, ist die Erwartungshaltung ganz oft, oh, dann bin ich nicht mehr alleine. Dann muss ich diese Entscheidungen nicht mehr alleine treffen. Es ist einfach freudvoller, oft mit jemandem zusammenzuarbeiten. Es ist kreativer, wir kommen auf bessere Lösungen. Wir schmeißen da eben unser Wissen, aber halt unsere Erfahrungen alles auf den Haufen. Ja, also das ist eher so diese freudvolle Erwartung, die da ist, die ich auch total positiv und unterstützenswert finde. Ja, und es können natürlich auch Erwartungen da sein, dass man sagt, okay, wir teilen uns Ressourcen. Du hast vielleicht, keine Ahnung, Zugang zu bestimmten Systemen oder vielleicht benutzt du schon irgendwie auch Tools, ich sage jetzt mal Marketing-Tools oder auch Tools für deine Berufsausübung, die ich nicht habe. Ich habe dafür was anderes. Ich bin zum Beispiel voll super dann auf einem anderen Gebiet. Ich habe vielleicht voll viel Social-Media-Präsenz und kann dann eher mich vielleicht auch um unsere Kommunikation kümmern. Also dieses gemeinsame Nutzen von Ressourcen ist, glaube ich, auch eine ganz große Erwartungshaltung, wo man sagt, wir schließen uns zusammen. Und eben auch diese Erwartungshaltung, wenn wir uns zusammenschließen, unser Know-how zusammenpacken, dann können wir wirklich für unsere gemeinsame Zielgruppe, ja, das ist ja auch immer entscheidend, dass man eine ähnliche oder gemeinsame Zielgruppe hat, dann können wir wirklich was bewirken. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt wieder in das mediative Denken reingehe, sage ich, es ist ganz, ganz entscheidend, diese Erwartungshaltungen offen darzulegen und mal zu thematisieren ganz am Anfang. Mhm. Was erwartest denn du dir und was erwarte ich mir? Und geht das in die ähnliche Richtung oder sind wir da vielleicht irgendwo noch auf anderen Planeten unterwegs?
Ja, jetzt haben wir ein bisschen so Theorie auch durch und ich glaube, es kommt auch ein bisschen in diesen Bereich rein, wo es jetzt spannend wird, nämlich da, wo der Konflikt dann eben auch entsteht, ja. Also da, wo es dann wirklich auch Reibereien gibt oder wo man sagt, ja, die Kooperation verläuft nicht so wie erwartet. Was für Möglichkeiten gibt es dann? Also wie löse ich diese Situation als Unternehmen? Welche Chancen habe ich dadurch auch? Ja? Ja. Dass ich sage, oder was steht da vielleicht auch auf dem Spiel? Ja? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Situationen dann, ja, je nachdem, wie tief man auch schon in dieser Kooperation auch drinnen ist. Aber vielleicht auch gerne anhand ein paar Beispielen, wo du sagst, da gibt es diese Form des Konfliktes und da kann man das so und so lösen. Oder da hat es die und die Situation gegeben. Also vielleicht so ein bisschen auch wieder in dieses Bildhafte hinein.
Gerne, ja. Also genau, du hast es schon angesprochen. Es kommt sehr darauf an, in welcher Phase man sich befindet. Man kann am Anfang relativ gut justieren. Also wenn man eine Kooperation startet und eine Zusammenarbeit mit jemandem startet, dann ist es total wesentlich, nicht nur das Was zu thematisieren, was wollen wir erreichen, welche Ziele, wie gestalten wir es formal zum Beispiel, ja, schließen wir eine Vereinbarung ab, einen Vertrag oder was auch immer, sondern auch das Wie. Wie wünschen wir uns, dass wir miteinander umgehen? Wie wünschen wir uns, wie die Kommunikation ausschaut? Und das sind so präventive Maßnahmen, würde ich sagen, die kann man ganz, ganz am Anfang, wenn man vielleicht in so eine Phase rutscht, wo man sich denkt, so hoppla, da ist jetzt mal ein Missverständnis passiert oder hoppla, da habe ich jetzt mal eine Verhaltensweise des anderen nicht verstanden, was häufig passiert. Also ich kann jetzt ein paar Beispiele geben. Also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit ganz konkret Beispielen, weil ich natürlich auch als Mediatorin der Verschwiegenheit unterliege. Ja. Und ich versuche es natürlich jetzt so gut wie möglich, ja, aber ich muss sehr allgemein oft bleiben. Na klar. Ja. Aber ich habe mal eine Mediation auch zwischen zwei Personen durchgeführt. Da war einer eher technisch orientiert, einer wirtschaftlich orientiert. Also die Backgrounds waren Technik und Wirtschaft. Und die wollten zusammen ein neues Produkt entwickeln und auf den Markt bringen. Und die hatten relativ gleich zu Beginn das Thema, dass sie einfach aus so unterschiedlichen Welten kommen. Die haben einfach unterschiedliche Dinge priorisiert und sind irgendwo nicht auf diesen Gedanken gekommen, vielleicht ist beides wichtig. Mhm. Vielleicht brauchen wir uns nicht drüber streiten, ob du jetzt aus deiner wirtschaftlichen Perspektive sagst, hey, wir sollten so machen. Und ich sage dir aus der technischen so, sondern vielleicht sollte man draufkommen, jeder von uns hat seine Kompetenzen und seine Rolle in dieser Kooperation. Und wir sollten uns eher überlegen, wie können wir beides unterbringen, ja, bevor wir uns jetzt da streiten, was wichtiger ist. Und da kann man relativ am Anfang noch gut justieren. Weil sobald ein erstes Missverständnis oder ja, also einfach so eine Irritation entsteht, ist mein Ratschlag natürlich sofort, sag's. Ja, auch wenn es oft unangenehm ist. Also ich glaube, vieles wird nicht frühzeitig abgefangen, weil es Leuten unangenehm ist, es anzusprechen, weil sie es vielleicht auch nicht wissen wie und weil sie häufig in dieser Angst sind. Wenn ich das jetzt anspreche, dann ist das total problematisch für unsere Kooperationsbeziehung. Mhm. Was ist, wenn der andere dann sagt, na, das freut mich dann nicht mehr, ich bin raus, oder naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also wenn man so auf Widerstand trifft, was ist dann?
Ja.
Also das heißt, ich möchte ganz, ganz gern betonen, so früh wie möglich, ja, vielleicht auch Strukturen schaffen, nicht nur das Was zu reden, sondern auch das Wie. Und auch Evaluierungsgeschichten einzubauen und zu sagen, hey, wir arbeiten jetzt 3 Monate schon zusammen, setzen wir uns hin und ich nenne das immer, machen wir ein kleines Lagerfeuer, aber nur sprichwörtlich. Also man kann auch ein echtes machen, aber nur sprichwörtlich. Und geben uns mal wirklich offen Feedback, wie es für uns gelaufen ist. Was ist gut gelaufen? Was schätzen wir total an dieser Zusammenarbeit? Aber wo sehen wir Stellschrauben? Das ist enorm wichtig. Wenn das irgendwie verloren gegangen ist, also warum auch immer, und das passiert. Auch Konflikte sind komplett normal. Wir werden enttäuscht. Enttäuscht ist ein schönes Wort übrigens. Weil man hat eine Täuschung erlebt, ja, und die ist ja plötzlich aufgeflogen. Und man hat vielleicht eine Enttäuschung erlebt, dass das eben nicht so gelaufen ist, wie man sich vorstellt. Oder die Ergebnisse sind nicht so reingekommen in der kurzen Zeit, wo man gedacht hat, das wird jetzt voll super. Ja. Dann hat man auch Möglichkeiten. Es gibt bis zu einem gewissen Grad, schafft man es alleine. Also wenn eben, ja, wenn gewisse Missverständnisse entstanden sind und so weiter, kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt sagen, hey, stopp, machen wir mal kurz Pause, nicht mehr Business as usual, reden nicht über unsere Ziele und Resultate und Umsätze und was auch immer, sondern reden wir mal kurz, wie es gelaufen ist. Machen wir mal kurz eine Revue passieren lassen. Das hilft dann noch. Wenn man den Punkt übersehen hat und immer weitermacht und sich denkt, ah, das wird schon und ja, war das halt mal so und dann kommt diese Emotion dazu und dann plötzlich so wird jedes Verhalten vom anderen plötzlich auf die goldene Waagschale gelegt und man ärgert sich dann schon und das müsste der andere doch mitkriegen, dass man sich ärgert und dann eskaliert sich diese Geschichte und dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man nicht mehr alleine rausfindet und wo dann vielleicht einerseits eine Möglichkeit wäre, jemanden zuzuziehen und das muss jetzt noch gar nicht jetzt jemand sein, der professionell Mediation macht oder so, aber vielleicht hat man jemanden im Netzwerk oder halt auch im Freundeskreis oder wo auch immer, der für beide ansprechbar ist, also sprich eine neutrale Person darstellt und die sich einfach mal dazusetzt und bei diesem Gespräch als Beobachter dabei ist und einfach für ja so ein bisschen eine Übersetzungsarbeit sorgt. Ja, weil der kann sich dann die Dinge wesentlich mit wesentlich viel mehr Abstand anhorchen. Der kann Fragen stellen, der kann sagen, ich habe es jetzt einmal so verstanden. Also er kann andere Blickwinkel einbringen. Und wenn das wirklich sozusagen auch nicht so gut funktioniert, dann gibt es natürlich professionelle Menschen, die das gelernt haben, wie man da Brücken wieder baut und wie man sozusagen so Missverständnisse aufdeckt oder auch diesen Konflikt sichtbar macht. Und dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, auch eine Mediation zu machen.
Okay, da ist man dann wahrscheinlich schon sehr fortgeschritten, wenn das so.
Da ist man mitunter schon sehr fortgeschritten. Allerdings oft muss man sich dann auch die Frage stellen, ja, wo will man hin, wenn man es jetzt nicht machen würde, also wenn man zum Beispiel auch nicht das Geld in die Hand nehmen würde, um eine Mediation zu machen, was wäre dann? Im schlimmsten Fall, also was ich halt da erlebt habe, ist, da kommt ein Projekt oder so eine Kooperation komplett in den Stillstand. Dann verlieren Menschen Geld, weil sie haben schon investiert. Sie sind schon ganz weit gekommen. Und das ist natürlich die Frage. Ja, riskiere ich jetzt den kompletten Abbruch oder vielleicht, dass ein Partner aussteigt, dass ich jemanden neuen suchen muss? Riskiere ich, dass unsere Investitionen flöten gehen? Oder gehe ich jetzt nochmal in die Investition rein und schaue, was wir jetzt da noch tun können?
Ja. Ja, also es ist ein starkes Abwägen.
Ja.
auf mehreren Ebenen in Wahrheit, ne? Weil es geht wahrscheinlich um eine sehr menschliche Komponente, es geht um die Reputation, ne? Es geht um das, habe ich Verluste im Sinne von wirklich auch Cash, was Cash, dann auf der Strecke bleibt, beziehungsweise wo ich vielleicht sogar ins Minus rutsche mit einem Auftrag, was weiß man, ja. Ich möchte gerne auf ein Szenario eingehen, welches man auch unter Agenturen oft kennt, ja, wo man gemeinsam eine Kooperation eingeht, weil der eine macht einen Bereich XY Branding zum Beispiel und der andere macht etwas ganz anderes, sagen wir jetzt Videoproduktion zum Beispiel. Ja. Und dann findet sich da zusammen, man hat gemeinsam Projekte und dann ist es aber so, dass man sagt, naja, es läuft nicht mehr so gut oder es gibt eben Konflikte oder es gibt auch dieses Gefühl von, ich verliere Kunden, der andere bekommt immer mehr Kunden. Also da ist ein Ungleichgewicht vielleicht auch. Ja. Wie geht man dann mit so einer Situation um? Ja? Wirklich in der Praxis jetzt. Ja? Also haben wir vorhin ein bisschen so diese Theorie eben jetzt gehabt. Ja? Aber wie läuft es wirklich dann ab? Ja? Also wie ist es dann, was geht dann in den Menschen vor? Was für Prozesse schalten sich da ein?
Ja? Ja, ist ein gutes Beispiel zwischen den Agenturen, ja. Also wenn zum Beispiel so Schieflage reinkommt, so, wir arbeiten zusammen und eigentlich hätten wir uns ausgemacht, dass wenn Kunden reinkommen, ne, dass wir da irgendwie schauen, dass das so in der Balance bleibt. Der eine kriegt was, der andere kriegt was und plötzlich merkt man so, ich gehe irgendwie mehr leer aus als du. Und das ist auch wahnsinnig schwer, sowas anzusprechen, weil es oft hat man das Gefühl, ist das wirklich so? Ist das meine subjektive Wahrnehmung? Also ich rate immer dazu, sobald dieses, das ist ja Emotion, da kommt man dann vielleicht so in so eine Verlustangst oder in so eine, einfach auch in so eine, da geht es vielleicht jetzt nicht unbedingt nur ums Monetäre, sondern geht es auch oft um Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, da geht es um ganz starke Grundbedürfnisse von uns, die dahinter stecken und die nicht erfüllt werden. Man fühlt sich dann vielleicht von dem anderen nicht respektvoll behandelt, weil man sagt, naja, also Respekt wäre für mich, dass du mir mitteilst, wenn die Hälfte unserer Kunden jetzt nur noch bei dir sind und mir da vielleicht auch Offenheit und Transparenz gegenüberbringst, ja, und dass wir das mal ansprechen. Und ich denke, man muss auch immer mitdenken, Kooperationen sind nicht für die Ewigkeit. Mitunter. Mitunter sollte man abwägen, wann ist der Punkt erreicht, auch zu sagen, schön war's, aber jetzt gehen wir wieder. Ich meine, das ist so wie in Beziehungen. Irgendwann kommt vielleicht ein Punkt, wo man sagt, müssen wir sie jetzt auf Biegen und Brechen weiterführen oder wäre es doch nicht eine Möglichkeit zu sagen, bis hierher hat es gut funktioniert, jetzt hat sich anscheinend was geändert. Und man sagt, vielleicht hat sich etwas geändert für uns, vielleicht haben sich auch Ziele geändert, Erwartungen. Vielleicht müssen wir auch irgendwo das Ende finden. Es bleibt dir nicht erspart, dass du zu deinem Gegenüber gehst und das ansprichst. Und ich habe da schon eine Hilfestellung dafür. Das, was ich auch in meinen Workshops oder Seminaren beibringe, ist so eine 4-Schritte-Methode, die meiner Meinung nach es einem einfacher macht, weil wenn du diese 4 Schritte dir durchdenkst, einmal nur für dich selber, bevor du in dieses Gespräch reingehst oder bevor du jemanden anrufst und sagst, hey, wir sollten uns wieder mal über unsere Kooperation unterhalten, dann kannst du dir wirklich mal sozusagen vor Augen führen, was los ist. Und der erste Schritt ist immer, dass du eine konkrete Situation, ein konkretes Beispiel hernimmst. Also wenn du jetzt sagst, ja, diese Videoproduktion, dir ist aufgefallen, diese 2 neuen Kunden, die sind jetzt nur noch bei denen, obwohl vielleicht was anderes ausgemacht war. Ja? Dann kannst du dieses Beispiel hernehmen, wie das gelaufen ist und sagen und in eine reine Beobachtung reingehen. Ich habe beobachtet, dass Kunde XY und Kunde Z, wie auch immer, bei euch kürzlich dieses und jenes beauftragt haben. Ich habe aber auch beobachtet, dass bis zu uns jetzt keine Information durchgedrungen ist, sondern dass es einfach bei euch abgewickelt wurde, diese 2 Kunden. So, das war vielleicht einfach so. Das ist auch die reine Beobachtung. Mhm. Ohne dem anderen jetzt einen Vorwurf zu machen und zu sagen, hey, ihr zieht uns über den Tisch oder das war doch nicht so ausgemacht oder so. Ich meine, das würde man gern machen, ja, ne? Weil man diese Emotion drinnen
genau,
ist.
Und, ja,
und sagen, hey, was soll das? Mhm. Natürlich, ja. Und das gilt auch jetzt, ich glaube, es gilt jetzt auch, Grenzen zu setzen und dem anderen auch klar zu machen, was einem wirklich wichtig ist. Und das kommt eben im nächsten Schritt zu sagen, weil was ist mir wirklich wichtig? Mir ist wichtig in einer Kooperation, dass wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir Transparenz walten lassen, dass wir sagen, was Sache ist, dass wir unsere Erwartungen teilen, dass wir einfach offen, ehrlich, respektvoll miteinander umgehen. Und das sind sozusagen gleich schon zwei so Schritte. Das eine ist eben, dass man eben genau dieses Bedürfnis äußert, Bedürfnis nach Respekt, Anerkennung, ja, Gleichberechtigung auch, würde ich sagen.
Ja.
Ja, Gleichberechtigung. Und dass man aber gleichzeitig auch preisgibt, wie es einem damit geht. Ja, und dass man sagt, das irritiert mich, das enttäuscht mich, das ärgert uns auch. Mhm. Ja, dass man das, und da kommt man irgendwie, wenn man wirklich so eine Kooperation auf Augenhöhe führen möchte, das ist eben wie in jeder Beziehung, kommt man nicht drum herum, auch etwas von sich selber preiszugeben und sich selber damit auch ein Stück weit verletzlich zu machen. Mhm. Weil man gibt natürlich auch ein Gefühl preis, ja, und weiß nicht, wie der andere damit umgehen wird. Es führt aber dazu, dass es auch ganz viele Möglichkeiten und Chancen dann auf Veränderung gibt. Mhm. Und das Wichtige ist, um diese vier Schritte abzuschließen, ist, dass man am Ende überlegt, was man jetzt für eine Bitte, Wunsch oder Erwartung an den anderen hat. Dass man sagt, dass beim nächsten Kunden, der jetzt im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung kommt, erwarte ich mir von euch, eine Information zu erhalten und dass wir gemeinsam den Auftrag besprechen, bevor weitere Schritte gesetzt werden, zum Beispiel. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, was man eigentlich will.
Ja.
Ganz oft wissen wir, was wir nicht wollen. Das ist immer leicht. Wir wissen, was wir nicht wollen, aber was soll es konkret sein? Was hätte man sich erwartet? Was bittet man den anderen? Und diese vier Schritte muss man jetzt auch nicht so unbedingt eins zu eins jetzt so sich vor den anderen hinstellen und runterbeten oder so. Aber diese vier Schritte dienen dazu, für einen selbst einmal Klarheit zu gewinnen. Was ärgert mich da jetzt eigentlich so? Was stört mich die ganze Zeit da schon? Warum ist für mich so Schieflage hineingekommen in diese Zusammenarbeit? Und mit diesen vier Schritten kann ich mich dann gut auf ein Gespräch vorbereiten und kann das dann einfach anbringen, weil ich weiß, oh, gut ist, eine bestimmte Situation zu beschreiben, nämlich beobachtend, ohne Vorwürfe. Gut ist es, mir klar zu sein, was mein Bedürfnis in der Zusammenarbeit ist und das auch nennen zu können. Gut ist es auch, zu einem gewissen Grad über meine eigene Gefühlslage zu sprechen. Ja, und da gibt's ja, man muss ja auch nicht ganz tief in die Seele reingehen. Ja? Ja. Man kann auch sagen, das irritiert mich einfach, dass ihr so gehandelt habt. Und viertens, was will ich stattdessen? Was wünsche ich mir stattdessen? Und dann auch das Gegenüber zu fragen, wie siehst du das? Wie seht ihr das? Um dem anderen natürlich die Möglichkeit zu geben, das von seiner Perspektive zu erklären. Und das fördert diesen Dialog darüber. Das fördert das. Und indem man quasi schon so einen Schritt aufeinander zugegangen ist und das schon auch preisgegeben hat, was einem wichtig ist, hat der andere dann oft viel mehr so ein offenes Tor, wo der dann auch sagen kann, was demjenigen oder derjenigen wichtig ist.
Mhm.
Ja? Mhm. Und wenn man draufkommt, dass vielleicht dann eben eine Erwartungshaltung anders ist oder man kommt drauf, naja, es hat halt das und das und das, funktioniert anscheinend doch nicht so, wie wir uns das gedacht haben, dann ist es vielleicht auch der richtige Moment zu sagen, na dann beenden wir die Kooperation.
Ja.
Aber nicht mit diesem, also wir haben, glaube ich, ganz oft das Problem, was zu beenden.
Mhm.
Es ist oft so, auch Schluss machen oder so. Das hat alles so wahnsinnig negative Emotionen. Und ich würde mir halt wirklich manchmal wünschen, dass wir auch freudvolles Ende finden und sagen können, hey, cool, was wir erreicht haben, wir feiern das, dass wir das gemeinsam gemacht haben und finden einen guten Zeitpunkt, einen Punkt zu setzen.
Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja, ich möchte auch ein bisschen über dieses Thema sprechen, was ich auch oft erlebe, ja, dass Kooperationen oft entstehen, um sich gegenseitig über Wasser zu halten, tatsächlich. Also es ist oft so, dass die Suche nach Kunden mühsamer ist als die Suche nach Kooperationen. Und beide die Erwartungshaltung haben, naja, jetzt klammere ich mich an deinen Rettungsring und umgekehrt. Und dann schwimmen eigentlich beide und strudeln herum. Wie erlebst das du in der Praxis? Ist das ein Bild, was du oft mitbekommst und mit dem du arbeitest auch? Oder wo du sagst, naja, das ist eigentlich, die sind eh schon ertrunken, so in die Richtung, da kann ich gerade eh nichts mehr machen.
Ich würde das aus zwei Perspektiven sehen. Also einerseits kann ich total mit dem Bild. Habe ich auch schon selber erlebt. Also ich habe auch schon erlebt, dass Leute unbedingt auch mit mir Kooperation eingehen wollten, auch so ganz am Anfang, wenn man in der Selbstständigkeit ist, ist das ja oft auch so ein Phänomen, da ein Netzwerk treffen und da und dann, ja, da könnte man vielleicht das und das miteinander machen. Und ich bin aber sehr schnell draufgekommen. Ich habe immer so auch die Frage gestellt, was wollen wir denn da erreichen? Natürlich, ja, du bist ein netter Mensch. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Wo wollen wir hin? Gemeinsam. Und ich bin auch viele Kooperationen eingegangen. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn das Gefühl da ist, es ist eigentlich nur ein Aneinanderklammern, weil wir gerade nicht genau wissen, wo es hingeht, wer ist unsere Zielgruppe, was soll man machen, würde ich sagen, ist es keine gute Voraussetzung, eine Kooperation zu starten.
Ja.
Da würde ich dann eher andere Dinge in Erwägung ziehen oder vielleicht auch was Kleineres machen. Also ich denke jetzt auch Kooperation im Sinne von, habe ich am Anfang auch gemacht, so Gastbeitrag schreiben bei dem anderen Blog. Das sagt man ja auch landläufig so auf Kooperation dazu. Vielleicht sowas, ja, wo man sagt, okay, das löst vielleicht das Problem, das wir haben. Ja, so mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit für die Zielgruppe, vielleicht sowas. Aber ich denke mir, für so eine richtige Zusammenarbeit im Sinne, einen Kunden betreuen oder überhaupt für Kunden Produkte erstellen, ja, ist das nicht die beste Voraussetzung, sich da rein zu begeben. Ich muss es auch sagen, dass ich so in der Art Kooperationen noch nicht bei mir sozusagen, also vor mir sitzen hatte, ist auch logisch, weil solche Kooperationen oft gar nicht sehr weit kommen. Und bei mir, die Fälle, die ich hatte, wo ich mediiert habe, die waren einfach wirklich schon sehr, sehr weit. Ja. Und das haben wir, glaube ich, auch schon vorher besprochen. Die haben auch einfach schon Investment getätigt.
Ja.
Und die haben einfach gesagt, boah, jetzt müssen wir echt schauen, wie wir tun, ja, machen wir weiter, schließen wir irgendwo ein gemeinsames Ende und wir müssen eine Lösung finden. Ja. Und Kooperationen, die so starten, kommen eben meistens nicht sehr weit. Und das löst sich dann meistens in den ersten Wochen, sage ich, schon wieder auf. Weil, das ist das auch vom Anfang, weil aus Mangeldenken oder aus diesem Mangel heraus nicht viel entstehen kann. Da wäre es vielleicht auch, und das ist vielleicht auch eher so, eine Mischung aus dem Mediativen und auch der Marketing-Sicht, mal wichtig, dieses Mindset zu hinterfragen. Warum befinde ich mich gerade in diesem Mangel? Warum habe ich gerade das Gefühl, dass ich zu wenig Kunden oder zu wenig Sichtbarkeit habe? Und da wirklich zu brainstormen, ja, aber wenn es Sichtbarkeit ist oder wenn es Kunden ist, was könnte ich denn tun? Meistens hat man ganz viele Ressourcen und Tools, aber man denkt nicht dran.
Ja, ja? Das stimmt, ja. Ja. Ja, das ist jetzt eine gute Brücke zu dem Thema, das ich mit dir gerne noch besprechen möchte, nämlich wie du selbst für deine Sichtbarkeit sorgst. Welche Möglichkeiten hast du für dich entdeckt, wo du zu deinen Kunden kommst oder auch zu Kooperationen, aber vorrangig eben jetzt mal sicher auch zu Kunden? Wie agierst du im Web, damit du eben deine Sichtbarkeit erhöhst?
Ich habe tatsächlich meine Strategie die letzten 8 Jahre immer wieder angepasst. Und ich muss auch sagen, mir kommt zugute, dass ich tatsächlich Diplom-Ingenieurin für Telekommunikation und Medien bin. Also ich habe damals auf der FH Videoschnitt gelernt, Audioschnitt, Website-Programmierung. Also ich hatte tatsächlich zu Beginn meiner Selbstständigkeit ganz viele Tools in der Hand. Und ich habe das mittlerweile jetzt so aufgebaut, dass ich sage, eigentlich meine Website ist mein Dreh- und Angelpunkt. Ich habe ganz am Anfang auch überlegt, wie bringe ich meine Themen, die ja schon auch komplex sind, also alles, was so eben, ja, Konfliktlösung und Mediation und Arbeit mit Teams und Gruppen, das kann ganz vielfältig sein. Wie erkläre ich das auch ein Stück weit? Und ich habe mich dann eben sehr stark für Content Marketing entschieden. Ich habe gleich zu Beginn einen Blog begonnen. Ich habe gleich zu Beginn begonnen, Artikel zu schreiben. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und habe meine Webseite und meinen Blog immer als Dreh- und Angelpunkt gesehen. Ich habe mich dann eine Zeit lang, und das war ein großes Learning, sehr verstreut auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen. Da war ich irgendwie gefühlt überall. Mhm. Und dann auch irgendwo nirgendwo, weil es war einfach zu viel. Ich hatte dann tatsächlich auch dazwischen so eine kleine Art Social-Media-Burnout, weil ich mir gedacht habe, boah, also wenn du es gescheit machen willst, dann musst du halt wirklich Zeit, Energie, Content, ja, also reinbuttern. Und das wurde mir dann zu viel. Mhm. Dann habe ich mal so eine Zeit gehabt, wo ich gar nichts mehr gemacht habe, weil ich einfach wirklich so ausgebrannt war, was das angeht. Ich habe aber immer von Anfang an auch eine E-Mail-Liste gehabt. Mhm. Die ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber ein Teil meiner Strategie mittlerweile ist es, auf Qualität statt auf Quantität zu gehen und zu sagen, ich beuge mich zum Beispiel auch nicht diesem Trend, so Ultra-Kurz-Videos oder so zu machen oder so Ultra-Kurz-Content. Es widerstrebt mir innerlich so und deswegen mache ich es auch nicht, weil es nicht zu mir passt. Yeah. Ich schreibe nach wie vor lange Blogartikel, zum Beispiel als Content. Ich habe einen Podcast gestartet im Jänner, Februar diesen Jahres. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also da kann ich drauf losreden, da kann ich die Dinge erzählen. Aber man braucht Aufmerksamkeit. Also um einen Podcast zu hören, das sind so mindestens Viertelstunde bis eine Stunde. Aber ich möchte auch diese Menschen ansprechen, die sich da sozusagen wirklich hineinbegeben in die Themen und die da wirklich, für die das wirklich ein Mehrwert ist, weil ich der Meinung bin, dass ich das, was ich vermitteln möchte, einfach nicht in einem 3-Sekunden-Video vermitteln kann.
Ja.
Genau. Also das sind so meine Eckpfeiler. E-Mail-Liste, Webseite, Blog, Podcast. Und ich habe mich heuer dazu committed, 2 Social-Media-Kanäle zu bedienen. Mhm. Instagram und LinkedIn. Mhm. Und Facebook ist so ein kleines Privatvergnügen nebenbei. Ich bin noch Generation Facebook und habe dort auch viele private Freunde und moderiere dort auch eine Facebook-Gruppe für einen Auftraggeber. Mhm. Genau. Aber das ist es. Das ist so mein Grundkonzept, mein Grundgerüst.
Ja, ist eh eine Menge, ne?
Eigentlich schon, ja. Und da habe ich schon reduziert.
Ja. Ja, da ist ja auch natürlich wichtig, ja, Fokus zu setzen, nämlich da, wo die Zielgruppe wirklich liegt. Ja, und wie du gesagt hast, ja, es ist die Frage der Aufmerksamkeit. Was möchte ich auch von meiner Zielgruppe? Wie aufmerksam hätte ich sie gerne bei mir? Ja. Genau. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt vielleicht das hört und sich denkt, boah, super, da bedient jemand so viele Medien oder der macht das so viel, ja? Ich tue mir da noch etwas schwerer damit, ja? Welche Herangehensweise oder, weil du das auch gesagt hast mit diesem Social Media Burnout, ja? Wie kommt man dann aus dem wieder raus oder wie schafft man es gar nicht in diese Flut, sich hineinziehen zu lassen?
Also für mich war es wahnsinnig schwer, mich nicht hineinziehen zu lassen, weil ich einfach so ein kreativer Mensch bin und so vielseitig interessiert. Und für mich hat das so viel Spaß gemacht. Also es war ja auch schön, diesen Content zu machen und diesen Austausch zu finden auf diesen Plattformen. Und deswegen fällt es mir auch schwer, da wirklich einen Rat zu geben, wie man sich nicht reinziehen lässt. Also ich denke, dass wenn jemand jetzt einfach jetzt auch nicht so viel Spaß an dieser technischen Gestaltung oder so hat, passiert es einem weniger, weil dann ist das sowieso so ein großer Aufwand, dass man sagt, mache ich vielleicht mal gar nicht. Yeah. Für mich war das Technische immer relativ einfach, weil ich es einfach kannte von meiner Ausbildung her. Und deswegen hat es mich dann halt auch so reingestrudelt. Ja. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nach diesem Burnout, muss ich sagen, habe ich mich einfach insoweit sortiert, dass ich gesagt habe, was ist denn eigentlich wirklich mein Fokus? Was will ich erreichen? Mhm. Nicht dieses, das macht mir jetzt Spaß zu spielen. Mhm. Ja, zu spielen mit diesen Inhalten, sondern was ist wichtig für die Leute, mit denen ich arbeite? Was ist für die wichtig? Was glaube ich, sollte ich denen zur Verfügung stellen, damit sie einfach weiterkommen? Und habe dann, ja, einfach so ein Brainstorming für mich gemacht. Mhm. Ja, was sind so wesentliche Themen? Und ich habe mich auch mit dem Thema Evergreen Content beschäftigt. Sozusagen, was ist Evergreen Content für meine Zielgruppe? Welche Blogartikel könnte ich schreiben? Und jetzt mache ich es tatsächlich so, auch kleines Trickerl. Ich vertone teilweise meine Blogartikel. Also ich habe Blogartikel geschrieben und ich vertone die, wo ich denke, das sind so Hauptthemen, mhm. die ich erkenne. Mhm. Und die wandle ich in einen Podcast dann auch zusätzlich um. Mhm. Mhm. Also das heißt, ich erstelle dann gar nicht mehr so viel neuen Content, sondern ich versuche, mich auf die Hauptthemen zu fokussieren. Das war dann die Lösung zu dem Problem, das ich damals hatte.
Ja.
Und ich lasse mich jetzt auch nicht mehr so stressen, so von wegen, ich muss jetzt im Monat 3 Blogartikel veröffentlichen, sondern ich bin wirklich dazu übergegangen zu sagen, okay, wie viel möchte ich im Jahr ungefähr veröffentlichen? Was ist so eine gute Routine für mich? Was passt zu meinem Berufsalltag? Mm. Und da kann es dann passieren bei mir, so bin ich halt gestrickt, dass ich im Hyperfokus bin für 2 Tage und dann schreibe ich dir 5 Blogartikel und mache 3 Podcasts, weil ich es einfach schaffe. Und dann mache ich ein halbes Jahr wieder nichts. Also ich produziere vor und dann mache ich wieder nichts, aber habe ja meinen vorproduzierten Content teilweise. Mhm. Mhm. Und ganz ehrlich, und dann gibt es auch Phasen, wo nichts passiert. Mhm. Und ich lass mich aber davon nicht stressen. Mhm. Und denke mir, es geht die Welt nicht unter. Ich habe nach wie vor Aufträge. Ich habe jetzt mittlerweile einfach eine Bekanntheit erreicht. Ich habe eben auch Kooperationen. Ja, ich bin in Kooperationen. Und ich bin auch, ich habe einfach durch Empfehlungen auch eine Reichweite erreicht. Und ich lasse mich nicht mehr davon stressen, wenn ich jetzt mir denke, ich habe jetzt gerade gar keinen, ja, ich habe jetzt nichts. Ja. Ist es halt so.
Ja, ja. Okay, Stefanie, ich würde abschließend noch auf eine letzte Frage eingehen, nämlich was sind die größten Learnings, die du für dich herausziehen konntest, eben aus den Kooperationen, die du eingegangen bist? Mhm. Ja, das wäre, glaube ich, noch recht spannend, das zu erfahren.
Total, total. Ich kann da wirklich auf 3 große Learnings eingehen. Mhm. Ich fange mal mit dem an, was wirklich wahnsinnig positiv ist. Ich habe seit Anfang an eine Kooperation eben im Bereich Teambuilding, wo ich festgestellt habe, wenn die Vertrauensbasis stimmt, also wenn man wirklich auf das Wie achtet, wie ticken wir, was für ein Mindset haben wir, wie sehen wir die Kunden, wie gut das laufen kann und wie, wenn man sich gegenseitig respektiert und ganz oft auch darüber spricht, okay, wo sehe ich deine Stärken und wo siehst du meine Stärken, dann kann das wirklich wahnsinnig viel bringen. Und da ist es so, ich habe einen Kooperationspartner, dessen Stärke ist wirklich dieses Spielerische, dieses Menschen in spielerische Bewegung bringen. Da tut sich ganz viel dann in der Gruppe. Ja. Und er schätzt bei mir diese Fähigkeit, dass ich wirklich auch in die Tiefe gehen kann und diese Probleme ansprechen kann und auf das eingehen kann. Und wenn wir in diesem gegenseitigen Augenhöhe-Respekt bleiben, ja, dann ist das für mich das Learning, das ist total wichtig. Noch wichtiger als unsere monetären Ziele ist dieses auf Augenhöhe und im Respekt bleiben. Mhm. Ich habe auch Kooperationen erlebt, wo ich aus einer negativen Situation ein Learning gezogen habe. Eine Kooperation hat eine Zeit lang ganz zu Beginn super funktioniert, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war aber nicht mein Fachbereich. Also ich habe mich da durch meine ganz vielseitigen Interessen, die ich habe und auch Kompetenzen, die ich habe, in eine Kooperation reinbegeben, wo ich mich menschlich mit der Person wahnsinnig gut verstanden mhm. habe. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, ich wollte eigentlich thematisch, inhaltlich ganz woanders hin. Und das ist mir dann irgendwann schmerzlich bewusst geworden, dass ich dann total lange mich in einem anderen Bereich aufgehalten habe. Ich mit ganz anderen Zielgruppen, mit ganz anderen Umständen und habe mich dann auch schweren Herzens, obwohl wir uns so gut verstanden haben und gemocht haben, dazu entschieden, das zu beenden und zu sagen, hey, es war super cool und lustig, aber da will ich nicht hin. Das ist nicht das, was ich machen will als Selbstständige. Und das dritte Learning ist, dass man tatsächlich auch leider manchmal wirklich komplett einfahren kann. Das ist, ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Aber ich hatte eine Kooperation, da wurde ich selber wahnsinnig enttäuscht und ich habe immer gedacht, ich bin jemand, der Menschen sehr gut kennt, habe mich emotional auch auf diese Kooperation sehr eingelassen, war auch eine Zeit lang total gegenseitig befruchtend und dann habe ich aber erlebt, und das muss ich auch sagen, ich habe eine Krise erlebt in dieser Kooperation mit dem Auftraggeber und plötzlich habe ich gemerkt, wie die andere Person mit Krise, mit Konflikt und mit Feedback umgeht. Mhm. Nämlich konnte gar nicht damit umgehen. Mhm. Hat alles persönlich genommen, war beleidigt, konnte mit Feedback null, also auch nicht, ist auch nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen. Das war ein schmerzliches Learning, wo ich sagen muss, Learning ist, ich muss jemanden auch in einer schwierigen Situation kennenlernen. Ich muss vielleicht auch in der Kooperation durch eine Schwierigkeit durchgehen, um wirklich verstanden zu haben, ob das funktionieren kann.
Ja.
Mhm. Und das würde ich sagen, ist mein drittes großes Learning.
Mhm. Ja, danke schön auf jeden Fall für diese Einblicke und die Einsicht, die du uns da durchgegeben hast durch deine eigenen Erfahrungen. Es ist immer sehr, sehr wertvoll, was jemand schon an Know-how besitzt oder eben Erfahrungen, die gemacht worden sind, wo man sich was mitnehmen darf für sich selbst, um eben vielleicht Fehler zu vermeiden. Mhm. In dem Fall lieben Dank, dass du da warst heute, Stefanie, und wir heute dieses Thema Kooperation nochmal genau unter die Lupe nehmen konnten durch dich und deine Tätigkeiten, und schön, dass du da warst.
Ja, ich danke dir auch sehr für die Einladung. Ich war gerne da und ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer können gelungene Kooperationen leben.
Das war der SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.